Radio Vorarlberg.
Die Wochenzusammenfassung
von Neues bei Neustädter.
Mahlzeit an diesem Freitag. Die Themen dieser Woche waren durchaus bunt gemischt. Gesund alt werden, dann die Zukunft der FPÖ, der Mountainbike-Boom und Armut in Vorarlberg.
Die Neues bei Neustädter Woche.
Themen, Meinungen und Hintergründe.
Wie schaffen wir es, halbwegs gesund alt zu werden? Antworten auf diese Frage gab es bei uns am Montag. Mein Gast war der Arzt und Sachbuchautor Cem Ekmek-Cioglu von der Uni in Wien. Er hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Älter wirst du sowieso. Und darin hat er viele, viele wissenschaftliche Erkenntnisse zusammengetragen, die eben dazu beitragen sollen, dass wir gesund alt werden können. Fazit ist, wir müssen früh anfangen, ans Altern zu denken.
Und hier geht es jetzt nicht um eine Demenzerkrankung, die ich dann vielleicht mit 70, 80 oder älter bekomme, sondern es geht zum Beispiel auch um Übergewicht, ja, damit assoziiert der Typ-2-Diabetes zum Beispiel. Ja, und auch jetzt dieses letzte Jahr hat gezeigt, dass eben der Diabetes, Übergewicht, vor allem Fettleibigkeit Risikofaktoren sind für einen schweren Verlauf der Covid-Erkrankung. Ein weiterer ganz, ganz wesentlicher Punkt, ja, den ich hier auch hervorheben will, ist körperliche Aktivität. Es gibt zahlreich, unzählig viele Studien, die gezeigt haben, dass regelmäßige körperliche Aktivität universelle Gesundheitseffekte aufweist. Ja, nicht nur für Herz-Kreislauf-Erkrankungen schützt, ja, nicht nur vor Diabetes zum Beispiel schützt, auch für kognitive Funktionen wichtig ist. Das erwähne ich jetzt auch für junge Leute, weil da gibt es auch Studien, interessante Studien, die zeigen, dass durch körperliche Aktivität zum Beispiel die akademische Performance von Studenten verbessert wird.
Sagt Cem Ekmek-Cioglu, Arzt und Sachbuchautor. Es gab in unserer Sendung durch die Diskussion mit den Hörern viele Beispiele des Fitbleibens im Alter. Ein besonderer Anruf kam vom Herrn Hämmerle.
Ich stand um 3:30 auf,
ja,
und trinke einen Kaffee und nehme einen Schokoriegel. Das ist meine Maßverpflegung. Und dann habe ich ungefähr 60 Stück von einem Götzis zum Aussagen. Ich mache alles mit dem Elektrorohr. Ich mache keinen Lärm, ich mache keinen Gestank. Mich hört niemand, weißt?
Ja, ich meine, ich hab vorher von Krafttraining gesprochen. Aha. Das wäre eine natürliche, sinnvolle Tätigkeit, die Muskulatur ein bisschen zu stärken. Ja? Das mit dem Elektroroller ist natürlich so nicht ganz optimal hinsichtlich Bewegung. Und auch in der Früh nur der Schokoriegel und ein starker Kaffee ist vielleicht auch nicht ganz optimal. Ich empfehle, vor allem wenn man da viel unterwegs ist und viel Bewegung macht, auch genügend Wasser zu trinken. Oft spricht man vom guten Frühstück, was auch wichtig ist. Ja? Aber ich sage auch, beginnen Sie den Tag mit einem großen Glas Leitungswasser.
Natürlich sind im Zusammenhang mit gesund alt werden viele Dinge klar. Ernährung, Bewegung, nicht rauchen, wenig Alkohol etc. Es geht aber um viel mehr, sagt Primar Reinhard Bacher. Er ist von der Gerontopsychiatrie im Landeskrankenhaus Rankweil.
Ja, es geht darum, dass Altersvorsorge nicht nur Blutdruck zu kontrollieren und den Zucker zu kontrollieren, sondern auch die sozialen Kontakte zu pflegen, schon in jüngeren Jahren. Weil soziale Kontakte sind im Alter wichtig. Je mehr soziale Kontakte ich habe, desto mehr habe ich auch Kontakt mit anderen Menschen im Alter. Aber das geht ja darum, da sterben die Freunde weg, die Bekannten weg. Am Schluss bleibe ich nur als Einziger übrig. Und soziale Kontakte muss man ein Leben lang pflegen und daran arbeiten, dass man sie auch erhält. Weil im Alter sind wir froh, wenn wir die haben, dass wir nicht vereinsamen.
Ein bekannter deutscher Neurologe und Bestsellerautor hat es mal auf den Punkt gebracht, Einsamkeit ist tödlich. Ja? Und es gibt wirklich in der Tat einige Studien, Beobachtungsstudien, die gezeigt haben, dass die Überlebenswahrscheinlichkeit bei Personen mit vielen sozialen Kontakten im Vergleich zu denen, die wenig soziale Kontakte haben, um bis zu 50% höher ist. Ja? Das heißt, wenn man wenig soziale Kontakte hat, einsam ist, ist die Sterbewahrscheinlichkeit, die vorzeitige Sterbewahrscheinlichkeit signifikant höher. Einsamkeit ist ein massives Problem, das man auf keinen Fall vernachlässigen sollte. Und ich gebe auch hier recht, wichtig ist auch gerade im Alter auch, dass man vorher genügend Freunde hat, soziale Kontakte.
Und noch eine neue Erkenntnis vom Montag. Ehrenamtliche Tätigkeit ist gesund, sie hält uns auch im Alter länger fit und das auch geistig. Dazu ein Beispiel. Anni Drechsel aus Honems wird im Juli 93 Jahre alt und seit 40 Jahren ist sie für die Entwicklungshilfe tätig.
Es ist vieles eben in diesen 40 Jahren gekommen, was Lebenselixier war. Nicht nur für mich, sondern auch für die Leute, die es dann eben betroffen hat. Und die haben sich gefreut. Und ich muss wirklich sagen, dieses Lebenselixier war für mich auch das Öl im Getriebe, dass es immer wieder gut vorwärts gegangen ist. Und die Freude, man bekommt ja so viel Freude dadurch, viel mehr, als man sich irgendwie vorstellen kann.
Das war für mich im Rahmen meiner Recherchen auch ein bisschen überraschend. Ja. Es gibt in der Tat einige Studien, ja, vor allem aus den USA, die gezeigt haben, dass ältere Menschen, die in soziokulturellen oder gesundheitsfokussierten, aber auch religiösen Institutionen freiwilligen, also ehrenamtliche Tätigkeit leisten, ein geringeres Risiko für vorzeitige Sterblichkeit aufweisen. Das kann man über verschiedene Achsen erklären. Zum einen ist es das Soziale, ja, was wir vorher besprochen haben mit dem Risiko Einsamkeit. Ja. Das Zweite ist, dass ich dann natürlich auch körperlich tätig bin. Das heißt, ich bewege mich unter Umständen auch mehr, wenn ich ehrenamtlich tätig bin, was auch andererseits meiner Gesundheit gut tut. Und das Dritte sind psychologische Faktoren. Ich sage mich, mache was Sinnvolles und habe dadurch auch ein höheres Wohlbefinden.
Na, ist bei Neustädter Freitagmittag Wochenzusammenfassung. Am Dienstag ging es bei uns um die Zukunft der FPÖ. Herbert Kickl wird der neue Bundesobmann. Aber es gibt trotzdem einige Fragezeichen über den künftigen Kurs. Denn Kickl ist durchaus rustikaler und direkter als sein Vorgänger Norbert Hofer. Fix ist das Parteipräsidium am Montag hat Kickl als Kandidat nominiert. Allerdings, das war offensichtlich nicht ganz unumstritten. Dabei war auch der Vorarlberger FPÖ-Obmann Christoph Bitschi und er war dann am Dienstag bei uns Gast hier im Studio. Und in den folgenden 1 Minute 40 können Sie nochmal nachverfolgen, dass es nicht einfach ist zu erfahren, ob Bitschi den Kickl wirklich gewählt hätte, wenn er denn lange genug in Wien geblieben wäre. Hören wir rein.
Die Sitzung ist gestern deutlich länger gegangen als geplant, weil wir im Vorfeld sehr intensiv über die Ausrichtung der Partei diskutiert haben. Wo es mir speziell wichtig war, dass wir uns auch nicht inhaltlich irgendwie einschränken selbst, sondern dass auch zukünftig eine Regierungsoption immer da ist. Die Leute wollen auch, dass wir aktiv, offensiv in diesem Land mitgestalten. Aber solange wir in Opposition sind, auch einen sehr knackigen Oppositionskurs fahren.
Okay. Haben Sie ihn gewählt?
Nein, wie gestern? Gesagt, ich war gestern schon auf dem Weg zum Flughafen, als letztendlich die Abstimmung war.
Okay. Ist das so lange gegangen? Es war ja eine Pressekonferenz um 15 Uhr, sowas?
Genau, wir haben aber um 8 Uhr schon gestartet, also sehr intensiv diskutiert. Also
der Flieger ist zum Mittag gegangen?
Der Flieger ist am Nachmittag gegangen.
Es war so Zeitdruck, dass Sie keine Zeit hatten, ihn zu wählen. Hätten Sie ihn gewählt, wenn der Flieger um 15 Uhr oder um 17 Uhr gegangen wäre? Es ist ja wichtig für die Leute, ob Sie jetzt ein Kickl-Mann sind oder
genau,
nicht.
Genau, ich habe im Vorfeld sehr aktiv auch davon gesprochen, was mir wichtig ist in der Partei. Darum war mir die inhaltliche Diskussion ein Stück weit auch wichtiger als die Personaldebatte, denn letztendlich hat es den Kandidaten Kickl gegeben. Es wird jetzt sehr schnell einen Parteitag geben und ich gehe davon aus, dass der Herbert Kickl auch auf die Anregungen eingeht. Wir sind ja inhaltlich oft einer Meinung, es ging letztendlich darum, wie wir uns ausrichten.
Probier's noch einmal, ein letztes Mal. Hätten Sie den Kickl gestern gewählt, wenn der Flieger später genug gegangen wäre? Ja oder nein, können Sie ja sagen.
Es geht darum, ob ich den Herbert Kickl beim Parteitag wähle, weil das ist ja die entscheidende Abstimmung. Wir haben gestern ein sehr offenes Gespräch
gehabt.
Das
hatten Sie gesagt, aber hätten Sie ihn gewählt? Das ist eine einfache Frage, ja oder nein?
Letztendlich war ich am Ende der Sitzung oder wo ich die Sitzung verlassen habe, schon überzeugt, dass es in die richtige Richtung geht.
Okay, gut. Ich nehme das als Ja mit Bauchweh.
Nein, nicht Bauchweh.
Nicht da. Aber dann können Sie ja sagen,
viel weniger als Bauchweh.
Christoph Bitschi am Dienstag bei uns hier im Studio. Was passiert aber jetzt natürlich auf Bundesebene mit der FPÖ? Oppositionskurs, auf Teufel komm raus, oder vielleicht doch hinkuscheln zur ÖVP in Sachen Koalition?
Da unterstelle ich Herbert Kickl, dass er schon ein Streben danach hat, uns wieder dorthin zu bringen, wo wir hinwollen, nämlich wieder klar zweitstärkste Partei in diesem Land zu werden.
Und in die Regierung.
Auch in die Regierung. Wir haben das gestern sehr offen besprochen und ich gehe davon aus, dass der Kurs auch zukünftig so bleiben wird, weil es schon wichtig ist, wenn man sich anschaut, was sich da auf Bundesebene die letzten Monate für Sachen abspielen, wo eine Regierungspartei ÖVP nur noch damit beschäftigt ist, irgendwie den Fängen der Justiz zu entkommen. Da braucht es eine starke freiheitliche Partei und es liegt an uns allen, jetzt endlich wieder das zu tun, für das wir gewählt sind, nämlich zu arbeiten und sich nicht den ganzen Tag mit sich selbst zu beschäftigen.
Aber es stellt sich schon die Frage, kann das gut gehen? Eine Zusammenarbeit von Sebastian Kurz und Herbert Kickl, da ist ziemlich viel Porzellan zerschlagen. Kann es funktionieren? Antworten von Katrin Steiner-Hämmerle, Politikwissenschaftlerin.
Also er hat selbst bei der Pressekonferenz auch wieder die türkise ÖVP kritisiert, damit eine Zusammenarbeit eigentlich ausgeschlossen. Und er meint natürlich Sebastian Kurz. Wir werden sehen, nach den Wahlen werden Karten mal gemischt, aber ich rechne damit, dass auch zukünftig Regierungen eher mit Wahlsiegern gebildet werden und damit bleiben natürlich auch die derzeit handelnden Personen kurz und Titel im Amt und es wird wohl länger dauern, sollte es wieder so eine Regierung geben in Österreich.
Ziemlich gemischt waren die Reaktionen der Hörerinnen und Hörer bei uns in der Sendung. Stellvertretend eine Meinung zwar von Daniel aus Klagenfurt.
Meiner Meinung nach hat die FPÖ mit dem Antritt von Herrn Kickl ihre Rolle in der Opposition für die nächsten Jahre einzementiert, weil ich glaube, es ist einfach eine Linie, mit der keine andere Partei eine Regierung gründen wird und will. Ich würde den Herrn Kickl als Landsmann von mir, ist ja auch Kärntner, doch einen Wunsch ausrichten. Und zwar würde ich mir wünschen, dass er sich im Ton ein bisschen mäßigt, weil das ist ein Ton, der mich in seiner Aggressivität und in seiner harschen Ausdrucksweise immer wieder abschreckt und immer wieder zum Erschrecken bringt. Und ich hoffe, dass das jetzt nicht noch extremer wird.
Der Herr hat es angesprochen, die Tonalität, die teilweise auch auf Bundesebene stattfindet, ist etwas, mit dem ich nicht viel anfangen kann. Das geht aber quer durch alle Parteien durch. Wenn man sich die Angriffe der ÖVP auf die Justiz oder Kirchenvertreter anschaut, dann ist das nicht die Linie der FPÖ Vorarlberg. Und da appelliere ich allgemein, dass wir hier einen Gang zurückschalten und uns wieder den Themen widmen, weil da gibt es genug zu tun. Er hat auch angesprochen, dass wir unter Kickl jetzt nicht mehr regierungsfähig sind. Ich darf erinnern, man hat das Gleiche über den Haider gesagt, man hat das Gleiche über den Strache gesagt. Wir wissen, wir haben zum Beispiel unter Haider eine sehr erfolgreiche Landesregierung in Vorarlberg auch erlebt, wo Gutes getan wurde. Also man darf da nicht immer zu viel Wert auch der Bundespartei geben.
Und was ist jetzt wirklich in Vorarlberg? Christoph Bitschi hat sehr selbstbewusst reagiert auf die Nominierung von Herbert Kickl. Zitat, uns geht es um Vorarlberg, auch wenn wir dadurch gegen Wien gehen müssten. Ist das aber realistisch? Eine Antwort darauf von Gerald Riedmann, Chefredakteur der VN.
Nein, Christoph Bitschi sollte noch einen Blick in seine eigenen Verträge werfen, denn das wäre ja Etikettenschwindel. Die Freiheitliche Partei Österreichs, wie die FPÖ affirmiert, die führt Herbert Kickl. Und die FPÖ hat eine Landesgruppe und deren Chef ist Christoph Bitschi. Also inwieweit die Vorarlberger FPÖ nun eine völlig eigenständige Entität ist, die sich nicht am Bund orientiert und wie er den VN gestern gesagt hat, es sei völlig uninteressant, wer Bundesparteiobmann ist, da kann sich, glaube ich, jeder selbst ein Bild machen. Christoph Bitschi geht es darum, dass ihm Kickl nicht reinredet. Er fährt in Vorarlberg einen anderen Kurs. Er baut nicht auf Antisemitismus in der Stärke auf, in der das Kickl im Bund auch wieder tun wird, sondern möchte einen wirtschaftsliberaleren Kurs fahren und da stören scharfe Reden auf Corona-Leugner-Demos in Wien natürlich erheblich.
Ich teile die Meinung von Herrn Riedmann in manchen Bereichen sogar, obwohl es nicht immer der Fall ist. Aha. FPÖ und VN-Chefredakteur sind ja nicht immer einer Meinung.
Stören solche Reden von Kickl auf die Corona-Demonstrationen ihren Kurs?
Wie gesagt, ich werde mich einbringen, wenn es sowas gibt in Zukunft, wenn es irgendwelche kritische Bereiche auch gibt. Weiß jetzt nicht ganz, vor welchen Verträgen der Herr Riedmann da spricht.
Parteistatut.
Wie gesagt, in Zukunft wird es sehr stark darum gehen, dass es einen mutigen Vorarlberger Landesparteiobmann gibt, der sich aktiv in Wien auch einbringt. Das werde ich immer dann machen, wenn es notwendig ist. Ansonsten sehe ich meine Aufgabe sehr stark in Vorarlberg und auch hier gibt es genug zu tun.
Noch einmal, stören solche Dinge Ihren Kurs, gerade mit dem wirtschaftsliberaleren Kurs, den Sie hier fahren, dass das jetzt dann vielleicht auch der Parteiobmann bei Corona-Demonstrationen in Wien Brandreden hält?
In der FPÖ ist es, glaube ich, normal. Dem einen ist der Kurs zu hart, dem anderen ist der Kurs zu weich. Für den einen sind wir zu laut, für den anderen sind wir zu leise. Eines muss im Vordergrund stehen, das ist die Bevölkerung. Und da hat Vorarlberg mit mir einen Garant dafür.
Neues bei Neustädter am Freitagmittag. Wochenzusammenfassung. Am Mittwoch ging es bei uns um den Mountainbike-Boom. Schneller und höher rauf, am besten täglich. Das ist das Motto der Mountainbiker. Hier bringen natürlich die E-Mountainbikes völlig neue Möglichkeiten und auch neue Schwierigkeiten. Und genau darüber haben wir am Mittwoch diskutiert. Mein Gast Andreas Schmid, Obmann des Alpenvereins.
Natürlich gibt es ein Konfliktpotenzial und das müssen wir in den Griff bekommen. Ich glaube nicht, dass das mit Verboten funktionieren wird, sondern wir müssen die ganzen Communities zusammenbringen und wir müssen alle zusammenbringen, die irgendwie betroffen sind und dort gemeinsam Regeln ausarbeiten. Es gibt ja schon sehr viele Empfehlungen, Regeln, wie man sich als Mountainbiker zu verhalten hat. Leider verhalten sich nicht alle Mountainbiker so, wie sie sollten. Das trifft aber auch auf Wanderer und Skitourengeher zu.
Andreas Schmid, Obmann vom Alpenverein. Vor allem viele Elbler fühlen sich massiv gestört durch diese Invasion der Mountainbiker, wie es heißt. Christoph Freus ist Geschäftsführer des Alpwirtschaftsvereins und er stellt klar,
Also wir sind froh, wenn Gäste und auch Einheimische in der schönen Bergwelt unterwegs sind und dass sie die schöne Kulturlandschaft schätzen. Umso schöner ist, wenn sie dann vor Ort einkehren und oder Altprodukte mitnehmen. Problem sind leider einzelne schwarze Schafe, wo der mangelnde Respekt gegenüber anderen Freizeitnutzern, gegenüber Wild, wenn es um die Dämmerung geht und eben auch um Respekt gegenüber den Bewirtschaftern.
Ich kann ihm da 100% zustimmen. Man sieht ja, es gibt teilweise sehr gute, positive Aspekte. Die Gesundheit, das Einkehren auf der Alpe, das bringt auch den Alpbewirtschaftern etwas. Und es gibt halt auch die negativen Aspekte, die man bekämpfen muss. Und dazu gehört sicher die überhöhte Geschwindigkeit. Aber dazu brauchen wir auch nicht neue Regeln. Ich meine, das regelt ja heute schon die Straßenverkehrsordnung, dass man auf halbe Sicht fahren muss, dass man nicht mit überhöhter Geschwindigkeit jemanden überholen darf. Die Dinge sind ja schon eigentlich klar. Man muss sich nur daran halten.
Sollte sich daran halten, das war Andreas Schmid, Obmann des Alpenvereins. Sorgen haben auch die Jäger. Das Wild sei fast rund um die Uhr mittlerweile Störungen ausgesetzt, sagte bei uns in der Sendung Hubert Schatz, Wildbiologe.
Mit dem E-Bike fährt man relativ leicht bis weit in das Tal hintere oder hoch hinauf, solange die Straßen gehen. Dann steigt man ab und wandert nachher noch später vom Berggipfel am Abend, um dort zum Beispiel Sonnenuntergang zu erleben. Weil man eben weiß, man kann sich das leisten von der Zeit her, weil man dann ja in kürzester Zeit wieder beim Rad ist und mit dem Rad ist man wieder in kürzester Zeit draußen. Und dadurch ist der Mensch natürlich genau in der Zeit in den Gebieten, also die Dämmerungs- und beginnende Nachtzeit, wo auch das Wild seine Austrittszeiten hat oder auch der Jäger seine Arbeit verrichten muss. Und das ist ein großer Konfliktpunkt, der uns jetzt in den vergangenen Jahren schon, haben wir das stark gemerkt, und der uns in Zukunft das natürlich noch verschärfen wird. Und eine weitere verschärfende Lage ist, dass mit diesen extrem guten Stirnlampen, die es gibt, oder auch Radlampen, also die LED-Lampen, dass die Vermutung sehr groß ist, dass das immer mehr in die Nachtzeit sich verlegen wird. Und dann ist die Konfliktträchtigkeit mit den Wildtieren natürlich besonders groß.
Ich glaube nicht, dass das ein E-Mountainbike-Thema, die guten Lampen, die gibt es auch ohne E-Mountainbike. Ich glaube, das ist ein generelles Thema. Und auch hier sind wir schon auch der Meinung, dass man das vermeiden soll. Der Bergsport in der Dämmerung, und das ist egal, ob das Skitouren sind oder ob das Mountainbike-Fahrten sind oder ob das Wanderungen sind, das sollte man nach Möglichkeit vermeiden oder wirklich nur dort machen, wo man niemanden beunruhigt, also das Wild.
Also die Dämmerung und die Nacht gehört dem Wild.
Wir müssen dem Wild auch Zeit geben, sich zu erholen.
Für mich war es am Mittwoch bei dieser Sendung wirklich extrem, wie negativ, fast nur negativ, die Kommentare der Hörer ausgefallen sind. Stellvertretend die Frau Verlaster.
Wir haben einen Maises auf einer Güterweganlage mit einer allgemeinen Fahrverbotstafel. Und wenn wir mit unserer Maschine weg sind, hat der Mountainbike schlichtweg keinen Platz. Da geht es links auf, rechts rein oder umgekehrt. Und wenn wir die Leute darauf aufmerksam machen, wie gefährlich es ist, dann kriegst du als Antwort, Der Güterweggenossenschaft, der wird mit Subventionen gebaut. Wir haben genauso das Recht, das sind unsere Steuergelder. Du musst dem Hund noch den Mittelfinger zeigen lassen. Und sie fahren quer durch die ganze Wiese. Und sie sind sowas von rücksichtslos momentan. Es muss wirklich was geschehen. Es macht so keinen Spaß mehr.
Nicht nur Schulung, ich glaube auch sehr, sehr viel Kommunikation wird da in Zukunft notwendig sein von allen Seiten, ob das von der Seite des Tourismus ist, von den alpinen Vereinen und. Das ist der Weg, der funktionieren kann. Wir müssen über die Radfahr-Communities gehen und dann kann es schon Verbesserungen geben.
Alle an einen Tisch, also das Motto, das versucht, die Landesregierung zu erreichen. Landesrat Rauch hat bei uns in der Sendung angekündigt, dass noch dieses Jahr dieser große runde Tisch mit allen Beteiligten stattfinden soll. Wir sind bei Neues bei Neustadt am Freitag, wie immer mit der Wochenzusammenfassung. Gestern am Donnerstag unser Thema Armut in Vorarlberg. Die Zahl der armen oder armutsgefährdeten Menschen steigt. Aktuell sind bei uns im Land 73.000 Menschen arm oder armutsgefährdet. Das sind 19% der Landesbevölkerung. Und was ist dieser Begriff der Armutsgefährdung wirklich? Was steckt dahinter? Das ist dann der Fall, wenn eine Einzelperson pro Monat weniger als 1.328 Euro zur Verfügung hat. Ein Vier-Personen-Haushalt, also Eltern und zwei Kinder, hat diesen Wert bei 2.390 Euro monatlich. Mein Gast gestern war Walter Schmolli, Caritas-Direktor.
Also das ist natürlich, wenn man das so hört, dass 13% der Bevölkerung armutsgefährdet sind, dann ist das aufschreckend, schlicht und einfach. Viele werden sich fragen, naja, wo sind diese 13%? Irgendwie in meiner Gemeinde finde ich die nicht. Und ich glaube, wichtig ist auch zu sehen, Armut ist nicht nur ein finanziell-wirtschaftliches Thema, sondern Armut hat viele Aspekte. Arm ist man letztlich, wenn man kein Leben in Würde führen kann. Arm ist man, wenn man keine Zukunftsperspektiven entwickeln kann. Arm ist man, wenn man keine soziale Sicherheit empfindet und erleben kann. Ja. Insofern ist es ein vielschichtigeres Thema. Es ist, glaube ich, wichtig, das auch von Anfang an so zu sehen, weil dann auch die Interventionsmöglichkeiten gegen Armut breiter gefächert sind, als wie nur Zuschüsse zu geben.
Sagt Caritas-Direktor Walter Schmolli. Armut ist nach wie vor ein Tabuthema. Armut ist sehr widersprüchlich diskutiert. Das zeigt sich auch bei uns in der Sendung. Zum Beispiel schrieb Reinhard Schäfknecht im Facebook, ich darf zitieren, bei solchen Sendungen komme ich immer ins Schmunzeln. Schmolli ist bekannt für Jammern auf hohem Niveau. Ich bin auch in einer armen Familie aufgewachsen und wir hatten kaum Geld, doch ich habe gelernt zu sparen. Wir hatten vieles nicht, was heute bei einer armutsgefährdeten Familie bereits Standard ist. Und hier die Antwort von Walter Schmolli.
Also erstens ist es schön, dass der Herr Schäfknecht es geschafft hat, aus einer armutsbetroffenen, armutsgefährdeten Familie es offensichtlich irgendwo hinzuschaffen, wo er selber nicht mehr armutsgefährdet ist. Das ist das Thema der sozialen Mobilität. Das ist ganz ein großes Thema. Ich weiß nicht, welchen Jahrgang es Herr Schäfknecht ist. In den 70er, 80er Jahren hatte man in Vorarlberg deutlich mehr Chancen, diesen sozialen Aufstieg zu schaffen, als man es heute hat, beispielsweise. Erstens. Zweitens, richtig ist natürlich, dass man ein Stück weit schon auch seines Glückes eigener Schmied ist. Das kann man nicht wegdiskutieren. Also ich persönlich halte viel auch von Leistung. Ich glaube, es ist für jeden Menschen auch ein Teil seiner Würde, dass er etwas beitragen kann, also nicht nur Teil hat, sondern auch Teil geben kann. Aber dann gibt's darüber hinaus natürlich Situationen, in denen gewissermaßen der Sozialstaat diese Grundabsicherung für einen Menschen phasenweise übernehmen muss. Wir kommen oder sind am Ausgang der Corona-Intensivphase und haben erlebt, wie Menschen von heute auf morgen Unterstützung brauchen, weil sie einfach ihre Arbeit verlieren oder in die Kurzarbeit müssen und es geht sich finanziell nicht mehr aus mit dem bestehenden Haushaltseinkommen. Und in solchen Situationen kann man natürlich nicht sagen, der will nicht oder sollte und so, sondern da geht es einfach nicht.
Sagt Walter Schmolli. Armut in ihrer extremsten Form hat auch die Brigitte aus Lustenau selber erlebt.
Also ich war auch schon ganz, ganz unten. Ich habe schon aus der Altbrotcontainer das Brot geholt, damit ich einen Brotschmarrer für meine Kinder machen können, oder? Aber als Lösungsmöglichkeit möchte ich aufzeigen, dass jeder, der Unterstützung kriegt, einfach mal für 3 Monate, ich sage nur 3 Monate, ohne dass ihm die Unterstützungen gestrichen werden, etwas dazu verdienen kann. Und dann kommt er raus aus dieser Falle. Weil sonst kommt er nie raus, weil der wird immer unten gehalten.
Das ist der Fall, das ist so. Es gibt, wenn man in der Sozialhilfe ist und dann wieder Arbeit aufnimmt, Erwerbsarbeit aufnimmt und ein Erwerbseinkommen hat, dann gibt es solche Übergänge, dass das Erwerbseinkommen in den ersten 3 Monaten nicht zur Gänze angerechnet wird. Und damit das etwas flüssiger ist im Übergang. Das ist ein wichtiger Teil auch der Sozialhilferegelung. Das Zweite ist, was kann Menschen in solchen Situationen noch stützen, ermutigen, begleiten? Ja? Und dort habe ich den Eindruck, dort wären durchaus noch Möglichkeiten, weil das auch sehr individuell ist, was Menschen in einer solchen Situation dann wirklich hilft. Und dort näher hinzuschauen, in jedem Einzelfall, das wäre meines Erachtens lohnend, vor allem im Sinne der Betroffenen.
Armut ist natürlich ein gesamtgesellschaftliches Thema und natürlich ist auch der Kampf gegen die Armut ein solches. Welche Rahmenbedingungen gibt es, ist die entscheidende Frage. Und genau dazu hat am Ende der Sendung noch eine Frau angerufen. Sie ist in der Familienarbeit tätig und wollte deshalb anonym bleiben.
Die große Chance würde ich sehen, wenn man die Gesellschaftsschicht der Eltern endlich entlasten würde. Das ist die meistbelastete Schicht in unserem System. Mein Wunsch wäre eigentlich ein Grundeinkommen für alle. Auch wenn man jetzt wieder schaut, die Arbeitslosigkeit, finde ich es wichtig, dass man die Wochenstunden herabsetzt, vielleicht auf 30 Stunden bei gleichem Gehalt. Ich finde es wichtig, arbeiten, ich als Mama arbeite auch sehr gerne, aber noch wichtiger sind mir meine Kinder. Und ich finde wichtig, dass wir als Eltern selbst bestimmen könnten, wie viel möchte ich arbeiten oder möchte ich ganztägig für meine Kinder da sein?
Die Frage, wie wir als Gesellschaft Verantwortung übernehmen können, dass Kinder und Jugendliche gut heranwachsen können, ihre Potenziale entwickeln können, Perspektiven entwickeln können, das ist eine gesamtgesellschaftliche Verantwortung. Die kann man weder der Schule delegieren, noch kann man sie einfach den Familien, den Eltern delegieren. Also insofern ist das Thema Entlastung, und es sind wirklich viele Familien unendlich überlastet, gerade in Corona, aber nicht nur in Corona. Das ist durchaus ein ganz, ganz zentrales Thema. Ich möchte noch mal im Gesamten dafür plädieren. Wir sind in einer unglaublich spannenden Phase. Wir haben in Corona ganz, ganz viel über uns und unsere Gesellschaft gelernt. Wir haben auch gelernt, dass Veränderung möglich ist. Und jetzt tun wir es doch. Trauen wir uns Veränderung zu? Gehen wir das Thema der Armut an? Setzen wir uns ehrgeizige Ziele? Halbieren wir die Kinderarmut in absehbarer Zeit?
Reaktionen auch auf die Sendungen dieser Woche. Thema Armut. Frau Grasborn schreibt, was die Gesellschaft betrifft, muss da noch ein großes Umdenken stattfinden. Die Gesellschaft ist einem auch das Zahnweh neidig. Leider habe ich ungute Erfahrungen selber machen müssen. Thema Mountainbike. Die Manuela schreibt, viele unterschätzen den Berg oder überschätzen sich selber. Schließlich muss man auch wieder vom Berg runter. Viele können die Geschwindigkeit nicht einschätzen und fahren oft schneller als ein Moped. Ich habe schon sonntags Ausflügler auf dem Mountainbike gesehen, in normaler Alltagskleidung und mit einem Einkaufskorb, und darin war ein Hund auf dem E-Mountainbike. Jawohl. Gesund alt werden als Thema. Der Herr Kindle schreibt, Frauen werden vor allem dadurch älter, weil sie meistens immer noch die Hausarbeit erledigen müssen. Mehr Sport geht doch kaum. Wäsche waschen, aufhängen, Fenster putzen, wischen etc., Staubsaugen und so weiter. Dazu der Buchtipp zum Thema gesund alt werden. Alter, älter wirst du sowieso. Das Buch, das wir schon erwähnt haben, Cem Ekmekcioglu hat es geschrieben, erschienen im Westend Verlag. Und auf vorarlberg.org.at können Sie alle Sendungen nachhören und auch die Vorschau der Themen studieren, was es denn kommende Woche bei uns so gibt. Am Montag gibt es keine Sendung. Am Dienstag das Thema, was kann die Sommersaison bringen? Wie normal wird das alles werden? Mein Gast am Dienstag, Christian Schützinger, Geschäftsführer des Vorarlberg Tourismus. Und jetzt wünsche ich Ihnen ein schönes Wochenende. Nicht, bitte nicht den Vatertag vergessen. Gesund bleiben. Bis am Dienstag.